durch das wir uns in diesem letzten Jahr gepredigt haben. Ich habe nachgezählt und wenn ich recht gezählt habe, dann waren das bisher 11 Predigten, in denen wir uns mit diesem Buch, mit dieser Geschichte Josua beschäftigt haben. Und heute gibt es die 12. zum Abschluss. Heute wollen wir diese Geschichte, dieses Buch abschließen mit Kapiteln 23 und 24. Eine Serie, die es in sich hat und hatte. Ja, Josua. Für die, die unterwegs nicht dabei waren, man kann sich diese Predigten übrigens auch nachhören, sind online zu finden. Aber was haben wir im Josua in diesen bisherigen 11 Predigten gesehen? Wie haben wir Josua gelesen? Wir haben Josua zunächst als das gelesen, was es war. Eine echte Geschichte mit echten Menschen in einem echten zeitlichen und echten geografischen Kontext, damals im Alten Testament. Unterwegs mit einem echten Gott, der ganz echt zu seinen Verheißungen steht und der es echt und wirklich gut meint mit seinen Leuten. So haben wir Josua gelesen, eine wunderbare Geschichte, wie Gott uns sie hier berichten lässt. Und wir haben gesehen, dass Gott sein Volk in die Fülle von all dem kommen lässt, was er ihnen je verheißen hatte, schon angefangen mit Abraham. Josua also als eine Geschichte, mit der Gott in die Fülle führt. Aber wir haben dann auch gesehen, dass Josua sich lesen lässt als eine Analogie für uns Christen, für das, was wir in der Nachfolge Jesu leben. Wir haben gesehen, unser Josua ist unser Jeschua. Beide haben denselben Namen. Joshua oder Jeschua ist dasselbe im Hebräischen. Unser Josua heißt Jesus und bei ihm kommt erst recht diese Bedeutung des Namens zur Erfüllung. Gott rettet. Jeschua, Josua, Gott rettet. Und wir haben an Josua gelernt. Wenn wir Josua lesen, dann lernen wir, wie Jesus uns in ein Leben der Fülle und in ein Leben der Ruhe führt. Und das heißt nicht, dass er uns gleich in den Himmel führt. Das Land Kanaan, das, was wir hier im Buch Josua finden, ist nicht mit dem Himmel zu verwechseln. Dafür waren noch zu viele Feinde zu besiegen. Dafür waren noch zu viele Halbfertigkeiten hier. Nein, was Kanaan bedeutet, das ist im Neuen Testament klar. Es ist ein Bild, ein Sinnbild für die Fülle all dessen, was Gott uns in Christus zugesagt hat, ermöglicht hat. Das heißt also, Christsein zur Fülle. Christsein mit all dem, was Gott uns in Jesus schenkt. Dafür ist uns Josua zu einem Sinnbild, zu einer Analogie geworden. Das heißt also, auch auf Christus hin und von Christus her gelesen, wird dieses Buch Josua uns zu einer Goldgrube für uns Christen. Und da haben wir eine Menge entdeckt. Ich will gar nicht alles wiederholen. Ich will anfangen aber bei dem, wo wir letztes Mal waren. Wir haben zuletzt noch gestaunt, wisst ihr noch, über den alten Kaleb. Über den alten Kaleb, der mit 85 Jahren noch immer nicht genug hat. Und der mit 85 Jahren immer noch viel von Gott erwartet. Der einen unersättlichen Glauben hat mit 85 Jahren. Und das wird daran erkennbar, dass er nach einer 45-jährigen Wartezeit sein versprochenes Erbteil fordert und sagt: Gott, ich warte immer noch darauf, dass du dein Wort wahr machst. Wann kriege ich es endlich? Und dann sagt er: Und weißt du was? Ich habe noch Kraft, ich habe noch Glauben. Ich will nicht nur irgendein Land, ich will das Land, wo die größten Riesen warten. Gib mir meine Riesen, sagt Kaleb mit 85 Jahren. Denn ich weiß, dass mein Gott immer noch der gleiche ist. Das ist Kaleb. Unfassbar. Und tatsächlich, wir lesen dann in Kapitel 15, dass er seine Anakita bekommt. Sie werden beim Namen genannt. Er schlägt einen Riesen nach dem nächsten nieder und sagt: Im Namen meines Gottes. Ihr Lieben, wir sind nie zu alt, um noch viel von Gott zu erwarten. Das war der Kaleb. Wow. Bis es aber dann so von Kapitel 14 und 15 vom Kaleb bis zum Kapitel 23, 24 kommt, wo wir heute dann landen, da wäre noch so manches zu entdecken. Und damit ihr nur wisst, was ihr verpasst, Und vielleicht Gusto kriegt, selbst noch nachzulesen, will ich so ein paar Dinge von dem highlighten. Wenn ihr da weiterlest, ihr werdet auf die Tochter des Kalebs stoßen. Aksa heißt sie. Die Frau müsst ihr kennen. Die hat was von ihrem Papa. Die hat was von diesem Selbstbewusstsein und Gottbewusstsein und sagt genau wie ihr Papa, ich habe noch nicht genug. Und sie sagt zum Papa, du hast mir da ein Land zugeordnet, weißt du was, Papa, das ist trocken. Trockengebiet, da kann ich nichts, ich brauche Quellwasser. Und sie fordert von ihrem Papa Quellen und ich bin überzeugt, der alte Kaleb hat nur stolz geschmunzelt und sagt, meine Tochter, super, du willst auch, hast auch nicht genug, kannst auch nicht genug kriegen, sollst du haben. Glückselig der Mensch, der von Gott noch nicht genug hat. Im positiven Sinne. Aksa, das ist die Tochter des Kalebs, lest mal nach. Und dann gibt es aber auch, wenn wir weiterlesen, genau das Gegenteil. Das Land wird unter den Stämmen aufgeteilt, es ist erobert worden, jetzt wird es verteilt. Aber dann kommst du in Kapitel 18 an eine Szene, wo der Josua doch tatsächlich 7 Stämme konfrontieren muss, die zwar von Gott ihren Teil zugeordnet bekommen haben, aber noch zu lässig waren, den einzunehmen. In Kapitel 18 heißt es, da muss der Josua den 7 Stämmen sagen, wie lange wollt ihr noch so lässig sein, das, was Gott euch schon geschenkt hat, endlich in Anspruch zu nehmen? Macht euch auf, er muss denen so einen kleinen Tritt geben. Und das gibt's auch. Das Gegenteil eines Kalebs, das Gegenteil einer Aksa, die nicht genug von dem kriegen können, was Gott für sie bereithält, sind andere, die sagen, ja, du, das, ich habe schon noch Zeit. Gott hat mich zwar reich beschenkt, aber ich brauche es heute noch nicht genießen. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit. Gibt's auch. Und das Schöne ist, dass die sich herausfordern lassen. Und sie überwinden ihre Trägheit. Das ist Kapitel 18. Sie setzen ihre Schritte, sie nehmen ein, was ihnen gehört. Das Land wird verteilt und das zieht sich dann so durch diese Kapitel. Das braucht eine Zeit, bis 7 Stämme ihr Land bekommen haben und das alles aufgelistet ist. Das ist dann so, was diese Kapitel füllt. Dann haben alle 12 Stämme ihr Land bekommen, aber dann ist da noch ein Stamm, dem kein Land zugeordnet worden ist. Das sind die Leviten. Das sind die, die im geistlichen Dienst sind. Und da war ausgemacht, die kriegen kein eigenes Erbland. Aber sie sollen von den 12 Stämmen jeweils Anteile bekommen. Und das wird dann auch in einem eigenen Kapitel erklärt, dass die, die im geistlichen Dienst sind, von den anderen profitieren sollen und ungefähr so das Zehnte bekommen. Das heißt also, die 12 Stämme sollen jeweils Städte abgeben. Und so bekommen dann auch die Leviten ihre Städte zugeordnet in den verschiedensten Stammesgebieten. Ja, so ist es da gedacht, dass die, die im geistlichen Dienst sind hier, dass sie eben von dem profitieren, was die anderen zubekommen haben. Und dann hast du ein eigenes Kapitel über Freistädte, mittendrin in diesem Verteilen, mittendrin in dem, was Gott zuordnet, ist wunderschön, ein Kapitel allein über Freistädte. Lest das mal, was sind diese Freistädte? Das sind Fluchtorte, die Gott bestimmt hat für Totschläger. Wenn irgendwo jemand einen Menschen getötet hat, dann war das so, dass der normalerweise jetzt der Blutrache ausgeliefert war, weil das war Kultur damals, man hat sich gegenseitig dann auch gerecht, gibt es übrigens bis heute. Und Gott sagt, das ist nicht in meinem Sinne, dass Menschen gestraft werden, dass Verbrechen gestraft werden, das schon, aber wenn auf eine gerechte Art und Weise. Und wir wollen Lynchjustiz verhindern, wir wollen Eigenjustiz verhindern, deshalb soll es solche Städte geben, wo Totschläger hinfliehen können und dort sind sie sicher. Und sie kriegen dort auf jeden Fall einen fairen Prozess zugesichert. Das heißt nicht, dass sie straffrei bleiben. Sie bekommen einen fairen Prozess. So ist Gott. Freistädte, schaut hinein, Kapitel 20. Und dann in Kapitel 22 schließt sich eine Klammer. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, im Kapitel 1 waren schon mal so 2,5 Stämme im Fokus. Ja, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse. Denen war schon von vornherein gesagt worden, eure Erbländer sind jenseits des Jordans im transjordanischen Hochland. Aber damit ihr nicht in die Gefahr lauft, gar nicht erst in das Land einzuziehen und den Rest des Volkes im Stich zu lassen, ist euer Auftrag zunächst einmal, mit all den anderen Stämmen das Land zu erobern. Und wenn alle versorgt sind, dann dürft ihr zurück über den Jordan und dürft eure Erbländer jenseits des Jordans in Anspruch nehmen. Und das ist geschehen. Hier ist jetzt im Kapitel 22 der Ort, wo jetzt der Josua sagt: Wir sagen euch 2,5 Stämmen, danke, dass ihr dem Rest des Volkes gedient habt, indem ihr mitgekämpft habt. Und jetzt dürft auch ihr gehen. Das ist ein wunderschönes Bild für Gemeinschaft, für Zusammenstehen. Wartet aufeinander. Schaut, dass ihr zusammensteht, dass ihr einander nicht vergesst. Kapitel 22 spannend wird übrigens nachher noch verbunden auf, wird berichtet von einem Missverständnis. Dann gehen diese 2,5 Stämme, gehen über den Jordan hinüber und während sie unten am Jordan queren, bauen sie einen Altar. Und das wird von den anderen Stämmen beobachtet und die sagen, Augenblick mal, die bauen da fremden Göttern einen Altar. Wollen die etwa abfallen? Und dann wollen die schon Krieg führen. Und dann heißt es aber langsam, langsam, keine falschen Vorurteile. Fragt doch erstmal, was wir meinen mit diesem Altar, sagen dann diese 2,5 Stämme. Denn wir haben diesen Altar gebaut als ein Zeichen dafür, dass wir unserem Gott treu bleiben wollen und euch auch nicht vergessen wollen. Und als das Missverständnis aus der Welt geräumt ist, konnte man sie in Frieden ziehen lassen. Allein das wäre ein Thema wert, eine Predigt. Missverständnisse unter Christen. Nicht richtig zuhören. Urteile fällen, die gar nicht entsprechen. Diese Kräfte, die uns auseinanderziehen wollen. Aber da ein Bekenntnis zu Gott, das sie verbindet. Also das ist ein spannendes Thema. 22. Ihr merkt also, da habt ihr was verpasst, wenn ihr das nicht gelesen habt. Aber jetzt kommen wir dann mit Kapitel 23 und 24 zu den beiden Abschlussreden des alten Josuas an sein Volk. Und das ist mir jetzt für den Rest der Predigt einen besonderen Blick wert. Kapitel 23, Kapitel 24, Abschluss des Buches Josua. Und Kapitel 23 beginnt in Vers 1 mit folgendem: Und nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe gegeben hatte von allen seinen Feinden ringsherum. Schön. Oh ja. Merkt ihr? Ruhe. Von all den Anfeindungen, von all den Widerständen. Gott hat sie zur Ruhe geführt. Und dann heißt es weiter, und Josua nun alt und hochbetagt war, berief er ganz Israel, seine ältesten Häupter, Richter und Amtsleute, und sprach zu ihnen, ich bin alt und hochbetagt. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Ich bin alt und hochbetagt. Was liegt darin? Ihr Lieben, mit 110 Jahren, finde ich, darf man sich schon mal alt und hochbetagt nennen. Der hat das Recht dazu, finde ich, der Josua. Er ist nämlich 110. Er sagt dann nachher im gleichen Kapitel, Vers 14, siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt. Ich werde den Weg allen Fleisches gehen, ich werde sterben. Auch ein Josua ist nicht unsterblich. Das ist doch jetzt interessant. Und wisst ihr, das Ganze läuft jetzt auch von Kapitel 23 über 24 zum Ende hin. Und ich will dem etwas vorweggreifen. Kapitel 24, der allerletzte Schluss vom Buch Josua, beschreibt drei Beerdigungen. Drei Begräbnisse. Damit endet das Buch Josua. Am Ende stehen drei Beerdigungen. Der Josua stirbt, lesen wir dort, und wird begraben. Außerdem sein geistlicher Begleiter, der hohe Priester Eleazar, auch der wird sterben und wird dann begraben. Josua als Leiter und sein geistliches Pendant, der Eleazar, beide sterben. Was geschieht hier? Eine Ära geht zu Ende. Eine Ära geht zu Ende, eine Leiterschaft tritt ab. Und außerdem werden dann, und das ist ja ein bisschen skurril hier am Ende vom Josua, werden die Gebeine des Josefs beerdigt. Nun, da liest man gern drüber hinweg. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass hier am Ende vom Buch Josua Josef beerdigt wird. Aber Josef hat nochmal wann genau gelebt? Naja, da musst du ein bisschen zurückgehen, bis zum Tod des Mose, Anfang Josua. Mose ist mit 120, glaube ich, gestorben. Josef war aber schon tot, als Mose geboren war, also 120 Jahre zurück. Und was war noch vor Mose? 430 Jahre Sklaverei in Ägypten. Und vorher war Josef gestorben. Das heißt, wenn du rechnest, 430 plus 120 plus die Zeit im Buch Josua, lagen diese Knochen schon seit etwa 600 Jahren in ihrem Kasten. Und 600 Jahre hatte das Volk Israel nichts Besseres zu tun, als diese alten Knochen des Josefs mit sich zu schleppen. Wie der Mark Thomas das immer so toll predigen konnte. The bones, hat er immer gesagt. Und die haben gewackelt und die haben gescheppert und die haben das Volk erinnert. Wir kommen aus einer langen Geschichte. Nicht nur eine Ära mit Josua geht zu Ende, ist jetzt hier sichtbar, die jetzt dieses Buch Josua abdeckt, sondern es geht eine viel längere Ära zu Ende, eine 600 Jahre alte Heilsgeschichte, die schon im ersten Buch Mose begonnen hat. Das heißt, diese drei Beerdigungen am Ende vom Buch Josua sind nicht einfach nur Begräbnisse. Das sind Botschaften. Leiterschaft tritt ab. Eine Ära geht zu Ende. Gott hat etwas zu einer Erfüllung gebracht. Was heißt denn? Josef hatte gesagt, wenn ich sterbe, ich möchte, dass ihr es mitnehmt und dass ihr das dann bitte nach Hause mitnehmt. Und wenn ihr zu Hause ankommt, dann bitte beerdigt mich in meiner Heimaterde. Heimaterde für Josef war da, wo Abraham von Gott hingeführt worden war. Das war Kanaan. Und wisst ihr was? Es hatte 600 Jahre gebraucht, bis Israel aus Ägypten endlich zu Hause war. 600 Jahre lang waren sie nicht in dem verheißenen Land gewesen. Und hier geht etwas zu Ende. Wenn Josef beerdigt wird, war das ein Festakt, denn sie sagten, endlich sind wir wieder da angekommen, wo alles begonnen hat. Endlich sind wir wieder da, wo Gott immer schon mit uns hin wollte. Wir sind daheim. Wir sind angekommen. Wow. Also auf das gehen diese beiden letzten Kapitel hin. Drei Beerdigungen, die zwei Zeiträume abschließen. Einen kurzen Zeitraum mit Josua und einen langen Zeitraum, der schon seit Abraham und über Josef andauerte. Ja, und damit ist hier eben auch diese Ära des Josuas abgeschlossen. Und wenn wir jetzt uns dem Josua und seinen beiden Abschiedsreden zuwenden, dann merkt man schon, der Josua hat etwas verstanden. Er sagt, mein Auftrag ist erfüllt. Job erledigt. Ich kann gehen. Ich bin alt und hochbetagt. Dass ich mich bloß nicht als unersetzlich sehe, sagt der Josua. Es ist Zeit zu gehen. Dass ich mich bloß nicht zu wichtig nehme, sagt der Josua. Bei allem, was Gott mit mir und durch mich getan hat, nein, es ist Zeit abzutreten. Und es ist Zeit, und das ist die Botschaft dieser beiden Predigten, es ist Zeit, das Volk in die Eigenverantwortung zu überlassen. Und außerdem könnte man sagen, hat der Josua hier für sich selbst verstanden, meine Lebzeit auf Erden ist nicht unbegrenzt. Ich habe Grenzen. Ich habe Grenzen und meine Ära geht zu Ende. Und das ist gar kein Problem. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, Josua sagt mal, endlich ist dieser Job erledigt. Aber ich weiß eins, ich habe noch nicht genug. Ich habe noch nicht genug von Gott. Wenn ich jetzt hier sterbe und übermorgen mein Begräbnis gefeiert wird, dann tue ich das, um ein neues Land zu erobern. Denn Josua und Kanaan ist nicht das Letzte. Josua stirbt und ich finde das so toll. Josua weiß bis zum Ende, ich bin noch nicht am Ziel. Bei all dem, was Gott mit mir und durch mich bewirkt hat, ich bin noch nicht am Ziel. Ich verabschiede mich, weil Gott mit mir noch etwas vorhat. Das Beste kommt erst noch. Ich kann in Frieden sterben, denn meine Verbundenheit mit meinem wahren Josua geht über Sterben hinaus. Also Josua kann abtreten. Und das ist so das Bild, wenn wir Kapitel 23, 24 lesen, was ich sehe ist, Josua nimmt sich selber aus dem Bild. Er entlässt sein Volk in die Selbstverantwortung vor Gott. Und wenn ihr jetzt diese Kapitel lest, man wird Josua vermissen, der macht sich selbst nicht zum Thema. Du wirst vermissen, dass Josua seine eigenen Errungenschaften aufzählt. Du wirst vermissen, dass Josua sagt, was er alles getan hat. Du wirst vermissen, dass Josua sich groß zum Vorbild macht. Josua nimmt sich aus dem Bild und er setzt vielmehr Gott ins Bild. Und er sagt, liebes Volk, das ist Thema, wie ihr zu Gott steht und was Gott für euch war und was er für euch sein wird. Also das hat mich sehr beeindruckt beim Josua. Er tritt hinter Gott zurück, ihr Lieben, und das macht einen guten Leiter aus. Er tritt zurück hinter Gott. Gleichzeitig aber, und das lässt er hier auch zu, will Gott nochmal durch ihn reden. Und das tut er. Und wir lesen mal Kapitel 23. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder auch wenn ihr zuhört, auf drei Dinge zu achten. Wenn wir Kapitel 23 lesen, achtet mal zunächst darauf, wie oft Josua jetzt davon spricht, vom Herrn, eurem Gott. Vielleicht könnt ihr sogar mitzählen, wie oft das Josua sagt. Der Herr, euer Gott. Dann schaut drauf, was Gott getan hat, um sich als ihr Gott zu beweisen in der Vergangenheit. Und dann schaut drauf, was Gott von ihnen erwartet, damit sie sich als sein Volk beweisen. Drei Dinge, auf die wir schauen, und wir lesen Josua 23. Wir haben schon die ersten beiden Verse gelesen und wir lesen ab Vers 3. Ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat an allen diesen Völkern vor euch her. Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gestritten. Das hat er getan, um sich als euer Gott zu beweisen. Seht, ich habe euch diese Völker, die noch übrig waren, durch Los zugeteilt, einem jeden Stamm seinen Erbteil. Alle Völker, die ich ausgerottet habe, vom Jordan an bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, zweitens, wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie euch der Herr, euer Gott, zugesagt hat. So haltet nun ganz fest daran, dass ihr alles tut, was geschrieben steht im Gesetz des Mose und nicht davon weicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind bei euch und nicht anruft und schwört beim Namen ihrer Götter, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, anhangt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. Der Herr hat vor euch große und mächtige Völker vertrieben und niemand hat euch widerstanden bis auf diesen Tag. Einer von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Ist das nicht ein starkes Wort? Einer von euch jagt tausend. Warum? Denn der Herr, euer Gott, streitet für euch, wie er euch zugesagt hat. Darum achtet ernstlich darauf, um euer Selbstwillen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr zu ihnen eingeht und sie zu euch, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zu Geißeln für eure Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Siehe, ich gehe heute dahin, wie alle Welt. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, übrigens euer Gott, euch verkündet hat. Es ist alles gekommen und nichts ist dahin gefallen. Er hat sein Wort gehalten. Wie nun all das gute Wort gekommen ist, das der Herr, euer Gott, euch verkündet hat, so wird der Herr auch über euch kommen lassen, all das böse Wort, bis er euch vertilgt hat aus diesem guten Lande, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, wenn ihr übertretet den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen. Und ihr werdet bald ausgerottet sein aus dem guten Lande, das er euch gegeben hat. Erste Rede, Kapitel 23. Wie oft haben wir der Herr, euer Gott, gelesen?
14 Mal.
Also sehr, sehr eifrig gehört. Ich habe nur 13 Mal gezählt. Aber zähl noch mal nach. Glaub nie, was hiervon gesagt wird. Prüfe es alles nach anhand der Schrift. Also schau nach, was da wirklich... Ich habe 13 Mal gezählt. Reicht auch schon. Also irgendwann hat man es wirklich verstanden. Ist es jetzt irgendein Herr? Nein, es ist der Herr, euer Gott, zu dem ihr euch bekannt habt, der sich zu euch bekannt hat, der sich mit euch verbindet. 13 Mal der Herr, euer Gott. Er hat für euch gekämpft, Vers 3. Er hat jedem von euch sein Erbteil zukommen lassen, Vers 4. Er hat vor euch große und mächtige Feinde vertrieben, Vers 9. Das hat der Herr, euer Gott, euch getan und hat sich damit wirklich als Gott bewiesen. Er steht treu zu seinem Wort. Und von ihm könnt ihr alles haben, was er euch zusagt. Wenn ihr seine Bedingungen erfüllt. Aha. Und das ist jetzt interessant. Josua nimmt sie zurück zu einem dankbaren Rückblick und sagt, schaut mal, das hat Gott euch alles geschenkt, weil ihr seine Bedingungen erfüllt habt. Und die lauten, erstens Vers 6, Gehorsam. Zweitens Vers 7, Abkehr von Sünde und kein Gemisch mit Sünde, keine Kompromisse. Und das Interessante, Vers 8 und 11 wird wiederholt, Liebe zu Gott. Das waren Bedingungen, da wo ihr euch unter den Willen Gottes stellt und ihm gehorcht. Da, wo ihr euch nicht verbindet und vermischt mit Sünde. Und da, wo ihr von ganzem Herzen und ganzer Seele Gott liebt und zur Priorität macht. Da werdet ihr von Gott alles erwarten dürfen. Das war Vergangenheit und das gilt auch für die Zukunft. Und die gleichen Bedingungen, durch die euch die Vergangenheit geschenkt worden ist, hängen sich auch an die Zukunft. Dieses Land bleibt euers, solange ihr des Herrn bleibt. Solange ihr diese Bedingungen erfüllt, euch unter seinen Willen stellt, euch nicht vermischt mit Sünde und euren Herrn von ganzem Herzen lieb habt. Das ist euer Teil. Wenn ihr euch auf diese Weise als Gottes Volk erweist, wird sich Gott auf seine Weise als euer Gott erweisen. Also, bleibt dran. Wow. Erste Abschiedsrede. Kapitel 23. Interessant ist jetzt, dass diese Abschiedsrede im Vergleich zur nächsten, zur Kapitel 24, im Rückblick eine relativ kurzfristige Rückblende macht. Josua geht nur zurück auf das Buch Josua. Auf die Ära unter Josua. Wie wir vorhin schon gesehen haben. Kapitel 23 geht nur zurück, kurzfristige Rückblende, bis zum Anfang vom Buch Josua. Mit Kapitel 24 ändert sich das. Die zweite Abschiedsrede, und das steht unter diesem Thema Landtag zu Sichem, da wird Josua wieder historisch, aber seine Rückblende, die wird, würde ich sagen, etwas weiter und etwas steiler. Warum? Weiter heißt, Josua geht weiter zurück als nur seine eigene Geschichte. Mit Kapitel 24 führt er das Volk jetzt zurück bis zu Abraham. Und das gefällt mir an Josua. Er tut nicht so, als ob Gottes Geschichte mit seinem Volk mit ihm begonnen hätte. Ihr Lieben, das hat doch nicht erst mit mir begonnen, was Gott mit euch getan hat. Das hat schon lange vor mir begonnen. Ich kann gehen, ich habe meinen Teil getan, aber mein Teil, meine Ära war nur ein Glied in einer Kette von Gliedern seit Abraham. Oh, wohl dem Leiter, der das nie vergisst. Dass mit ihm nicht alles anfängt und mit ihm auch nicht alles aufhört. Das ist Josua. Er führt sie weiter zurück als seine eigene Geschichte. Aber es ist auch steiler. Wenn ihr das jetzt lest, dann wird euch etwas auffallen. Wir lesen mal so ein bisschen hinein und dann fällt das vielleicht auch auf. Josua versammelte alle Stämme Israels, Vers 1, nach Sichem. Und berief die Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtsleute. Und als sie, und das wird bewusst betont, vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und jetzt wird zitiert, und das Ganze ist jetzt eine persönliche Rede Gottes. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abraham und Nahors Vater und dienten anderen Göttern. Da nahm ich Gott, euren Vater Abraham, vom jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und so weiter. Und so geht Gott jetzt hier durch die ganze Geschichte von Abraham, Jakob, Isaak, Jakob, Esau, Josef bis heute. Was mir auffällt, Josua spricht nicht mehr von dem Herrn, eurem Gott. Er lässt den Herrn selber zu Wort kommen. Gott hat das letzte Wort, nicht Josua. Gott lässt er hier in der ersten Person zum Wort kommen. Gott sagt, ich habe euch geführt. Ich habe euch was zu sagen. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft des Josuas. Er entlässt das Volk nicht nur unter seine Abschiedsrede, sondern er entlässt das Volk unter das Wort Gottes direkt. Ihr habt es mit Gott zu tun, nicht mit mir. Am Ende ist das die Frage. Kommt ihr eurer Eigenverantwortung Gott gegenüber nach oder nicht? Das gefällt mir. Geht mal durch, was Gott von sich da alles erzählt. Gott nimmt sie ins persönliche Gespräch. Wow. Wohl dem Leiter, der das schafft, dem Volk verständlich machen, dass es nicht seine Worte sind, sondern dass es Gottes Wort ist, das zu hören ist. Es ist eine Sache übrigens, dass ich über Gott höre oder rede, der Herr, euer Gott. Es ist eine ganz andere Sache, wenn ich Gott direkt höre. Es ist eine ganz andere Sache. Man wisst auch, in unseren Gemeinden gibt es vielleicht auch das Problem. Viele sind in den Gemeinden, weil man sagt, da hört man so vieles über Gott. Ihr Lieben, Gott will nicht, dass du so vieles über ihn hörst und weißt. Und dass es dein Gott ist über Dritte, sondern dass du sein Reden persönlich hörst. Hast du verstanden, dass dieser Gott mit dir persönlich redet? Oder lebst du deine Gottesbeziehung immer noch über andere? Über einen Josua, über Leiter, über eine Gemeinde? Nein, Josua will, dass jeder für sich selbst direkt unterm Reden Gottes steht. Das ist sein letztes Ziel. Nun, noch eine spannende Beobachtung. Haben wir gerade gelesen, ist uns vielleicht gar nicht aufgefallen. Kapitel 23 wird kein Ort genannt. In Kapitel 24, der Landtag wird in einem bestimmten Ort einberufen. Sichem. Sichem. Wer damals dabei war, Kapitel 8, haben wir schon über Sichem gepredigt. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, was Sichem für ein Ort war? Ich finde das so toll. Der Josua sucht nicht irgendeinen Ort aus für seinen Abgang. Symbolgeladen. Allein der Ort hat eine Botschaft, ihr Lieben. Allein dieser Ort hat eine Botschaft und eine Geschichte. Sichem. Warum Sichem? Sichem ist der Ort, wo Abraham damals, als er erstmals ins verheißene Land kam, einen Altar baute, in 1. Mose 12, und mit diesem Altar sich abwandte von seinen falschen Götzen und hinwandte zum einen wahren Gott. Das war Sichem schon damals bei Abraham. Sichem war dann etwas später, auch noch im 1. Buch Mose, Kapitel 33 und 35, der Ort, den sich der Jakob kaufte für 100 Goldstücke. In Sichem hat sich Jakob sein Erbstück gekauft, sein Land gekauft und hat dort auch einen Altar gebaut mit dem Bekenntnis, der Herr ist der Gott Israels. Und kurz darauf hat Gott in Sichem den Jakob gesegnet und sagt, du kannst alles von mir haben, wenn ich alles von dir habe. Und deshalb möchte ich, Jakob, dass du an diesem Ort in Sichem dich reinigst von allen Götzen und allen falschen Göttern, denen du gefolgt bist. 1. Mose 35, in Sichem, der Segen über Jakob verbindet sich mit Jakobs Entscheidung, sich loszusagen von falschen Göttern. Sichem. Und dann kommen wir nachher in Josua 8 an diesen Ort, wo der Josua schon mal mit dem Volk Israel war. Und wisst ihr noch, wie wir Sichem dann lokalisiert haben? Wir haben zwei Berge von hier oben als Illustration eingespielt von Meran 2000. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Berge. Zwei Gipfel. Aber Sichem ist zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Garizim. Sichem ist die Talsohle zwischen diesen beiden Bergen. Und Mose hatte gesagt, wenn ihr in Sichem seid, dann will ich, dass ihr wisst, der eine Berg steht für Fluch, der andere steht für Segen. Und ich will, dass ihr unten zwischen diesen beiden Bergen einen Altar baut. Und dass ihr auf die Steine dieses Altars alle Gebote Gottes einschreibt. Und dass ihr dann dort Dankopfer bringt und Brandopfer bringt. Und dass an diesem Ort in Sichem, an diesem Altar, ein Entweder-Oder deutlich wird. Entweder Fluch oder Segen. Entweder Tod oder Leben. Entweder Segen oder Fluch. Das ist dieses Entweder, das sich an diesem Ort festmacht. Und ich glaube, das hatte sich ganz tief eingebrannt beim Volk. Und so hat auch hier Josua jetzt in seiner letzten Rede nicht irgendeinen Ort gesucht. Er hat sich Sichem ausgesucht, ist wahrscheinlich jetzt auch für seine Rede just an diesen Altar gegangen, den er damals schon gebaut hatte. Und sagt, wisst ihr noch, damals haben wir uns hier schon mal entschieden, auf welcher Seite wir stehen. Und dieser Altar übrigens, der war unter dem Berg Ebal gebaut. Das ist der Berg des Fluches. Nun, ihr wisst, wir haben das damals gesehen, Sichem und dieser Altar und diese beiden Berge stehen für das Kreuz. Sichem ist der Ort, der nirgends mehr zu seiner Erfüllung gebracht wird als auf Golgatha. Als Gott einen Altar aufgestellt hat unterm Fluch und seinen eigenen Sohn geopfert hat und der den Fluch getragen hat. Und die orthodoxe Kirche hat das Kreuz so gestaltet, dass sie oben einen Querbalken haben und keiner weiß, was das bedeutet. Aber wenn du dich ein bisschen schlau machst, dann hört man, es heißt, an diesem Kreuz entscheidet sich dein Schicksal. Entweder Himmel oder Hölle. Am Kreuz ist dieser Entweder-Oder-Ort. Entweder Segen oder Fluch. Entweder Leben oder Tod. Und an diesen Ort, ihr Lieben, versammelt Josua sein Volk. Und das ist seine Botschaft. Ihr Lieben, ich lasse euch zurück mit einem Entweder-Oder. Ihr habt die Wahl. Und an diesem Ort, wahrscheinlich an diesem Altar, baut er einen Stein auf zur Erinnerung. Das ist ein Zeichen, dass wir es heute neu festmachen. Aber an diesem Ort sagt er auch dieses berühmte Wort, mit dem wir auch dann schließen. Vers 15. Dieses berühmte Wort des Josuas in Sichem, an diesem Altar, zwischen Ebal und Garizim, sagt er dem Volk, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Trefft ihr eure Wahl. Wollt ihr den Göttern dienen, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes, alte Geschichte, Abraham? Oder wollt ihr den Göttern der Amoriter dienen, in deren Land ihr wohnt, junge Geschichte, Josua? Egal, wie weit ihr zurückgeht, ihr werdet immer finden, es gibt Alternativen. Es wird immer Alternativen geben zu eurem Dienst gegenüber Gott. Und ihr müsst euch entscheiden, für oder gegen diese Alternativen, für oder gegen Gott. Und er sagt, entscheidet euch. Hier ist der Ort der Entscheidung. Entweder Gott oder falsche Götter, entweder Leben oder Tod. Entweder Zukunft oder keine Zukunft. Aber er sagt, solltet ihr wissen wollen, was meine Entscheidung ist. Und das finde ich so toll als Leiter. Er sagt, ich kann für euch nicht entscheiden. Ich trete ab, das ist eure Wahl. Aber ihr sollt wissen, wie ich entschieden habe. Und dann kommt sein Wort. Ich aber und mein Haus, Vers 15, wir wollen dem Herrn dienen. Also wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir aber, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen diese Entscheidung positiv beantworten. Also da bringt er sich noch so ein bisschen persönlich ins Bild. Der alte Josua wirft nochmal alles so in diese Waagschale und sagt, also wenn ihr es wissen wollt, ich habe meine Entscheidung getroffen. Aber ich kann sie nur für mich treffen, nicht für euch. Und das Ganze folgt daraufhin jetzt, Josua, Amen dazu. Vers 16 dann. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Und dann wissen sie ja noch einen guten Grund, denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägypten geführt, aus der Knechtschaft und hat vor unseren Augen dieses großen Zeichen getan. Er hat uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gezogen sind und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker der Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Wow, das ist der Hammer. Auf ein mutiges Bekenntnis des Josuas kommt hier eine Antwort, die er eigentlich hören wollte. Sie sagen, das, was du uns jetzt bis jetzt so in Erinnerung gerufen hast, du sollst wissen, das haben wir zu unserem gemacht. Wir entscheiden so wie du. Wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Mama mia, der Josua kann abtreten. Der könnte sich ja eigentlich freuen, sagt er, Happy End. Umso überraschender und verstörender ist jetzt noch Josuas Reaktion darauf. Du könntest sagen, Halleluja. Du könntest sagen, ich segne euch. Bloß nicht vergessen, einfrieren, so ist gut, das halten wir. Nein, nein, er sagt jetzt Antwort des Josuas, Vers 19. Und Josua sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Ja, wie, was jetzt? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott. Lieber Josua, habe ich mich gefragt, wieso noch diesen Tiefschlag am Ende? Warum noch diese Entmutigung? Warum nimmst du ihr Bekenntnis nicht ernst? Und ich glaube, Josua würde zwei Antworten geben. Ich glaube, Josua würde sagen, wisst ihr, ich kenne mein Volk und mein eigenes Herz zu gut, als dass ich nicht wüsste, dass man dieses Bekenntnis auch sehr leichtfertig sagen kann. Seid ihr euch eigentlich bewusst, mit welchem Gott ihr es zu tun habt? Gott lässt mit sich nicht spielen. Nehmt diesen Gott ernst. Er ist heilig, er ist eifersüchtig und er wird das durchschauen, wenn das nur ein Lippenbekenntnis heute ist. Er wird euch an euren Taten messen. Überlegt euch also gut, ob das, was ihr gerade gesagt habt, wirklich euer Bekenntnis ist. Keine Leichtfertigkeit. Und daraufhin sagen sie noch einmal, Josua, danke für die Rückfrage. Ja, wir wollen das. Und ich glaube, da kommt das Halleluja vom Josua. Wenn das so ist, Halleluja, bleibt dran. Macht das zu eurem. Aber nicht leichtfertig. Es kostet euch. Das ist die eine Antwort, wo ich glaube, dass Josua sie geben würde. Aber dann kommt noch eine zweite Bedeutung da hinein. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Josua das schon so auf den Punkt bringen konnte. Vielleicht ist das die weise Erkenntnis eines alten Leiters, der sich selbst all die Jahre lang genug erlebt hat, der die Schwächen des Volkes allzu lang erlebt hat. Und ich glaube, wenn er jetzt sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, dass er es sogar so meint. Eins habe ich verstanden in meinem Alter und jetzt kurz bevor ich gehe. Gegen meinen guten Willen. Ich kann gar nicht, was ich will. Und wisst ihr, ich glaube, dass Josua hier an eine Erkenntnis kommt, zu der uns das Alte Testament am Ende führt. Gott hat seine heiligen Forderungen an sein Volk, seine 10 Gebote, aber er weiß zugleich, sie werden nie in der Lage sein, die zu halten. Warum? Weil der Mensch immer scheitern wird an seinem eigenen Herzen. Und ich glaube deshalb, dass dieses Wort des Josuas sein spätes Echo findet in Römer 7 beim Paulus. Ich elender Mensch. Das Gute, das ich will, nämlich dem Herrn dienen, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, nämlich falschen Göttern dienen, das tue ich. Wer wird mich erretten? Paulus, Oton, Römer 7, der sagt das Gleiche wie Josua. Ich kann ja gar nicht, was ich will. Und Jesus sagt, Halleluja, endlich hast du es verstanden. Eben, du kannst es nicht. Und deshalb brauchst du, Josua, einen zweiten Josua. Deshalb brauchen wir einen, durch den Gott wirklich rettet, der uns nämlich rettet von der Unfähigkeit zu tun, was wir tun wollen. Der uns errettet dazu, wirklich dienen zu können. Ihr lieben, Josua kann abtreten und er stirbt. Aber er gibt die Bühne frei für den wahren Josua. Und deshalb sagt das Neue Testament so oft, versucht gar nicht erst aus eigener Kraft das Gute zu tun, sondern gebt gleich auch zu, dass ihr es gar nicht könnt und lasst Christus tun, was nur er tun kann. Der Einzige, der je Gott wirklich dienen kann, ist Jesus Christus, ist der wahre Josua. Und deshalb Galater 2, Vers 19 und 20 ist das letzte Wort eines Josuas, muss man fast da reinlegen. Ich bin gestorben, sagt Paulus. Mein Ich mit meiner Schwachheit, mit meiner Sünde. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Josua, der wahre Josua, der durch den Christus mich erlöst. Das ist mein Geheimnis. Ja, ich will dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Und ich brauche dazu Christus, der das Wollen und das Vollbringen in mir schafft. Also wozu ermutigt uns Josua am Ende, diesen Jesus zuzulassen? Diesen Josua zuzulassen in uns. Und wisst ihr, Jesus ist nicht nur stellvertretend für uns an diesem Altar gestorben, hat nicht nur stellvertretend für uns den Fluch Gottes getragen, hat nicht nur stellvertretend für uns Vergebung geschaffen am Kreuz. Jesus will auch stellvertretend für uns leben. Jesus will auch stellvertretend für uns Gott dienen. Und das ist das Geheimnis eines Josuas. Ich lasse Jesus zu. Diene du durch mich, Jesus. Befähige du mich. Und wir haben vorhin ein ganz tolles Lied gesungen. Ich habe es mir gleich aufschreiben müssen, Stift geholt, damit ich es nicht vergesse. Wir haben gesungen, er ist der Erlöser. Joshua, Gott rettet. Und dann haben wir gesungen, dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen. Ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn du den nicht hast, wage gar nicht erst zu bekennen, dass du Gott dienen willst. Du brauchst Jesus, um das zu tun. Du brauchst diesen Joshua.